und zwar im 2. Buch Chronik. Ich nenne das, was wir eben hören, die Macht des Lobpreises. Das ist im Kapitel 20. Die ersten Verse, und es geschah danach, da kamen die Kinder Moab und die Kinder Ammon und mit ihnen von den Neonetern, von Kapitel 1, gegen Josaphat zum Streit. Und man kam und berichtete ihm, und sprach, eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres, von Syrien. Und siehe, sie sind zu Hazes von Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er rief ein Fasten aus über ganz Juda. Josaphat war einer von den gläubigen Königen. Josaphat war der König von Juda. Und genau zu seiner Zeit, als er regiert hat, gab es einen König von Israel, das war sein Schwiegervater. Der war extrem gottlos und hat die Gläubigen und die Propheten Gottes verfolgt. Wir lesen gerade im Kapitel vorher, dass Josaphat Fehler gemacht hat. Das heißt für uns, auch wenn wir gläubige Leute sind, können wir Fehler machen. Gott schickt einen Propheten zu ihm, der ihn zurechtweist. Viele Menschen haben große Probleme, wenn sie kritisiert werden. Denken, dass es ganz was Schlimmes ist. Aber wir können in der Bibel lernen, dass Kritik und Korrektur zu einem gelingenden Leben dazugehört. Wenn das berechtigt ist, sollten wir das hören. Ich sage das immer wieder und sage es auch meinen Kindern. Keine Angst vor Fehlern. Die passieren. Jeder Mensch macht Fehler. Schwierig ist erst, wenn ich nicht lernen will. Wenn ich die Fehler immer wieder mache. In diesem Kapitel lesen wir eine zweite Sache. Dieser gottesfürchtige König kriegt Schwierigkeiten. Das, was ich vorher gesagt habe, sind Schwierigkeiten, die er durch eigene Fehler kriegt. Hier lesen wir von Schwierigkeiten, die das Leben einfach so mit sich bringt. Auch damit haben viele Gläubige ein Problem. Die denken, vielleicht ist ihnen das in der Kindheit auch so gesagt worden, du darfst nichts falsch machen. Dann kriegst du auch keine Schwierigkeiten. Das stimmt aber. Schwierigkeiten gehören ganz normal zu leben. Also, das Erste ist, wir dürfen was falsch machen, sollen das aber, wenn wir darauf hingewiesen werden, korrigieren. Es gibt auch schlimme Fehler, die können wir nicht korrigieren, da muss man einfach die Folgen tragen. Aber das Zweite, zum Leben gehören Schwierigkeiten einfach dazu. Und solche Dinge haben wir hier. Einfach kommt eine Menge an Leuten, die das Land überfallen und Israel zerstören wollen. Wie reagiert der König?
Sucht Gott.
Das war das Zweite.
Erstmal das Volk zusammen. Das Volk, dem ganzen Volk bestellt sein, dass sie auch passen.
Das war das Dritte.
Er fürchtete sich.
Wenn Schwierigkeiten kommen, ist es normal, dass man es fürchtet. Ich sage das mal so, der Mensch, der sich nie fürchtet, ist nicht normal. Aber was wir dann mit der Furcht machen, das unterscheidet sich extrem. Was macht dieser Mann? Legt sich ins Bett, macht die Augen zu und will nichts mehr essen. So beginnt man es mit Furcht.
Zieht sich zurück und macht Computer schlecht.
Andere setzen sich an Fernseher und schlagen sich den Bauch vor. Was macht dieser Mann?
Er sucht das Angesicht des Herrn.
Zweiter Punkt, eher. Nee.
Richtig, er richtet sein Angesicht.
Er richtet sein Gesicht Gott zu suchen. Ja. Ist das unsere erste Reaktion, wenn wir vor einer Situation stehen, die uns Angst macht? Wenn ja, haben wir schon viel gelernt. Richtet es sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Sich selbst Richtung geben, das ist verantwortliches Handeln. Erziehung heißt, einem Kind die Richtung zu zeigen. Erwachsensein heißt, selber die richtige Richtung zu finden. Was ist die richtige Richtung?
Gottes Angesicht.
Gottes Hilfe, aber ich bin sich selbst und von Gott Hilfe.
Gott suchen erstmal. Gott suchen. Das ist die richtige Richtung. Und der dritte Schritt?
Der hat
sich eigentlich der Gemeinde zugewandt? Hat die Gemeinde
die Gemeinschaft zu suchen. Genau, das ist der dritte Schritt. Ihr Lieben, das ist eine der großen Defizite, die beobachte ich bei vielen Gläubigen auch. Wenn Leute unter Druck geraten, dann fangen sie an, alleine rumzuwursteln. Wirklich, der erste Schritt ist tatsächlich, für sich selbst die richtige Richtung einzuschlagen. Wir sind keine Babys mehr, die rumblaren und warten, dass andere uns helfen. Oder die sich beklagen über die Ungerechtigkeit dieser Welt und wie schwer das Leben ist. Es ist normal, dass wir Schwierigkeiten haben. Es ist normal, dass uns das Angst macht. Es ist unsere Verantwortung, mitten in den Schwierigkeiten uns an Gott zu wenden. Genauso wichtig, die Gemeinschaft zu suchen. Also, nochmal. Schwierigkeiten sind normal, gehören zum Leben. Auch unsere Gefühle, die damit verbunden sind, sind normal. Wir müssen nicht heucheln und heilig oder fröhlich spielen, wenn wir uns in Wirklichkeit schon vor Angst in die Hosen gemacht haben. Aber gerade in dieser Schwierigkeit ist der erste Schritt die Hinwendung zu Gott und der zweite Schritt die Hinwendung zur Gemeinde. Das heißt, dort, er rief ein Fasten aus über ganz Juda. Das bedeutet, er macht als nächstes, er nimmt als nächstes alle mit in dieses Suchen Gottes hinein. Und das liest man im nächsten Vers. Und Juda versammelte sich, um vom Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Gut, wenn man dann eine Gemeinde hat, die diesen Weg ernst nimmt, sage ich hier, man sollte lieber die Gemeinde wechseln, als in der Gruppe die Treue zu halten, die in der Not nicht gemeinsam Gott sucht. Danach lesen wir dieses Bittgebet. Und die Summe dieses Gebetes lesen wir im Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Er redet dort über diese Leute, die sie einfach angegriffen haben. Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die wieder uns kommt. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Es gibt ja außerhalb der Psalme nicht so ganz viele Gebete, die uns abgestimmt sind. Was mir immer wieder auffällt, wie echt und wie tief die Gebete gehen, die uns abgeschrieben sind. Gar keine frommen Sprüche. Der Mann sagt das, was er denkt und fühlt. Ihr Lieben, das ist Beten, auf das Gott hört. Manche denken, Christsein ist eine ganz schwierige Sache. Man muss ganz viel lernen, ganz viel wissen. Und natürlich gehört viel Lernen und auch viel Erkenntnis Gottes mit dazu. Aber der einfachste und direkteste Schritt zu Gott ist, ganz radikal ehrlich zu sein. Wenn jemand so betet, wir haben gar keine Kraft und wissen nicht, was wir machen sollen, dann ist es das Gegenteil von irgendwelchen Rollensprüchen. Dann ist das eine ehrliche Kapitulation vor einer gefährlichen Situation. Und das hat einen wunderbaren Nebeneffekt. Bis zum nächsten Vers. Und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindlein, ihrer Frauen und ihren Jugendlichen. Gemeinsam vor Gott stehen. Das ist was Kostbares. Wir haben gestern sowas gesagt. Wir hatten Vorstandssitzung und unser Partner aus Äthiopien war. Der Pastor war extra bei Stunden eher gekommen, weil er mit mir unbedingt was klären wollte, weil es in unserem gemeinsamen Dienst ein paar Missverständnisse gegeben hat. Und er hat mir das ganz freundlich gesagt, aber dass er ärgerlich ist. Und ich habe einen tiefen Respekt für diesen Mann und er hat dasselbe mir gegenüber. Und wir konnten das ganz schnell ausräumen. Das war durch mehrere Übersetzungsschwierigkeiten waren Probleme aufgetreten. Wir konnten diese Schwierigkeiten vor der Sitzung ausräumen und haben dann erlebt, wie er uns berichtet hat von den Diensten der letzten zwei Jahre. Und dann steht man gemeinsam vor Gott. Eigentlich im Geist. Wir haben eine Menge Schwierigkeiten, er hat eine Menge Schwierigkeiten. Aber gemeinsam legt man das bei Gott näher. Das bedeutet Christsein. Nicht in sorgenfreies Leben. Nicht in Leben ohne Probleme. Sondern den richtigen Umgang mit Problemen. Wir haben diese Woche gelesen, dass wir unsere Sorgen vor Jesus hinwerfen sollen. Ich habe morgen bei uns zu Hause gesagt, das Problem ist von vielen, die legen ihre Sorgen zwar ganz vorsichtig bei Gott ab, aber am Ende des Gottesdienstes packen sie die ganz ordentlich wieder ein, nehmen sie dann wieder mit. Das macht wenig Sinn. Alle eure Sorgen werfen, oder wenn ich was werfe, sollte es kaputt gehen.
Und wenn nicht?
Wenn es nicht kaputt geht?
Hast du schon eine Idee?
Neue Sorgen.
Nee.
Ja, danke, dass ihr für meine Brillen in diesem Sorgen seid. Das sind auch nicht so, aber ich will das einfach mal so drastisch deutlich machen. Solche einfachen Sachen machen viele Gläubige so schwierig. Wer eure Sorgen auf ihn? Glauben wir das? Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Dann tritt ein Prophet Gottes auf. 14. Und über Jahaziel, den Sohn Sekarias, einen von den Nachkommen Asafs, auf den kam der Geist Gottes mitten in der Gemeinde. Wer waren denn die Söhne Asafs? Das war die Gruppe der Leviten, die Familie der Leviten, die von David beauftragt worden waren zum Musikdienst. Wir lesen einige Psalmen von den Söhnen Asafs. Und diese Gruppe ist einer, zu dem redet Gottes Geist. Durch den redet Gottes Geist. Das war keiner von den Soldaten, keiner von den Schwertkämpfern oder Bogenschützen, keiner von den Kriegsleuten oder Offizieren dieses Königs. Das war ein Mann, der es gewohnt war, zur Ehre Gottes Lieder zu spielen und zu singen. Durch den redet Gott zur Gemeinde. Und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dieser großen Menge, denn nicht euer ist der Streit, sondern Gottes. Geht, zieht nach, siehe, sie kommen die Anhöhe Zis herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales finden, vor der Wüste Jeruel. Ihr werdet hierbei nicht zu streiten haben, redet hin, steht und seht die Rettung Gottes an euch, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, morgen zieht ihnen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Seht ganz nebenbei, woran kann man merken, dass Gott wirklich durch diesen Mann redet?
Heißt Gottes?
Naja gut, das wird uns ja nicht geschrieben. Das konnten sie nicht sehen.
Gott die Ehre. Der Kampf ist nicht euer, sondern Gottes. Und er stellt sich selber nicht ins Zentrum.
Ja, das könnte ich aber sagen, ja. Es gibt ein Kennzeichen, an dem man erkennen kann, dass das kein Fake ist. Man kann das an ganz zwei Details erkennen.
Er schickt sie ja gar nicht in den Kampf. Die sollen zwar losziehen, aber...
Es kommt dieses Fürchtet euch nicht. Da redet erstmal gegen diese allgemeine Stimmung.
Könnte man sagen? Ich sage es. Erstens, es ist ein vernünftiger Mensch. Es ist kein Spinner. Sein Geschlechtsregister wird aufgezählt. Seine Generationen folgen. Es ist ein glaubwürdiger Mensch. Er kommt aus einer wahrhaftigen Familie. Man darf das nicht unterschätzen. Immer sind Menschen aufgetreten, mit dem Anspruch im Namen Gottes zu reden. Ein Kriterium, an dem wir prüfen können, ob jemand echt ist, ist sein, ich nenne es mal so, seine soziale Einbettung. Ein Punkt, an dem man prüfen kann, ob jemand echt ist, hängt damit zusammen, dass jemand aus, ich nenne das mal so, geordneten Verhältnissen kommt. Geordnete Verhältnisse, das ist nicht irgendjemand, der das erste Mal dort auftritt oder den sie als großen Schreier kennen oder als Witzbold.
Millionen. Oder so.
Das ist ein einfacher Mann und trotzdem ein respektabler Mensch. Kein hoher, aber auch kein Spinner. Das Zweite, was er sagt, ist ganz präzise, ganz detailliert. Er sagt, und das hat Johannes richtig gesehen, erstmal, fürchtet euch nicht. Denn, also er nimmt das auf, was das Problem ist, nämlich die Angst. Ja. Er spricht dagegen und er begründet, warum sie mit dieser Angst nicht weitermachen sollen. Denn ihr müsst nicht streiten. Den Streit führt Gott. In Klammern, aber ihr seid beteiligt. Yeah. Morgen geht in die, Richtung und dann wird genau gesagt, was passieren wird. Morgen zieht ihnen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Das heißt eigentlich, seid gerüstet zum Kampf, aber Gott ist bei euch. Probleme lösen sich nicht dadurch, dass wir die Hände in den Schoß legen und warten, dass Gott irgendein Wunder tut. Wir können das im ganzen Alten und auch im Neuen Testament lesen, immer wieder. Wenn jemand zu Jesus kommt und geheilt werden will, dann fragt Jesus, was willst du, dass ich machen soll? Obwohl jeder rundherum sehen konnte, welches Problem der Gelenk hat. Gott handelt nicht so, dass er einfach in unser Leben reinbricht und irgendwas verändert, sondern das, was dieser Prophet Gottes sagt, sind ganz präzise Dinge. Geht gegen sie, ihnen entgegen, dieser feindlichen Macht. Und sie kommen denen den Weg. Er sagt ganz präzise, was passieren wird. Das ist das zweite Kriterium, an dem man merken kann, ob jemand wirklich von Gott aus gesendet worden ist. Dass das wirklich eintrifft, was jemand sagt. Das sind keine so allgemeinen Formulierungen. Und wenn sie dann vielleicht dorthin kommen, dann wird Gott vielleicht uns beistehen. Dort hat jemand gehört oder gesehen, was passieren wird. Wir lesen an anderer Stelle in der Heiligen Schrift, Gott tut nichts, was er nicht vorher seinen Knechten, den Propheten, offenbart hat. Und wiederum ist uns gesagt, dass die Gemeinde eine prophetische Gemeinde sein soll. Eine Gemeinde von Menschen, die wissen, was Gott tun will. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 10, und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, kennen mich und sie folgen mir. Das Erste für ein praktisches Christsein ist also, muss die Stimme Gottes hören und unterscheiden lernen von anderen. Ich denke, wir alle kennen, dass wir durch verschiedene Stimmen gelenkt werden. Das fängt schon in der Kindheit an. Wohl den Kindern, die ordentliche Eltern haben, die vernünftig mit ihnen umgehen und sowohl freundlich als auch streng mit ihnen reden, aber dabei immer die eigene Verantwortung stärken. Dann kann das Kind bei Zeiten seine eigenen Gedanken unterscheiden von der Stimme der Eltern, auch im Blick auf das eigene Gewissen, weil das eigene Gewissen ganz stark mit Stimmen arbeitet, deswegen auch manipulierbar ist. Wir können uns auf unser Gewissen nicht immer verlassen. Das muss durch das Wort Gottes geschult sein. Das ist der Grund, warum wir die Bibel kennen, lesen, lernen. Und zwar immer die Gesamtheit der Bibel, nicht bloß Wörter. Wir lernen das nach und nach, das braucht Zeit. Das wird uns hin und wieder ernsthaft korrigieren müssen. Aber auf diese Weise lernen wir die Stimme Gottes kennen. Und wenn wir da geübt sind, kann er uns auch ungewöhnliche oder außergewöhnliche Dinge sagen. Vers 18. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um ihn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Kohatiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit überaus lauter Stimme. Das ist eine schöne Sache. Der König, der Oberste, neigt sich nicht vor dem Propheten, sondern vor Gott. Das muss unsere Haltung in der Gemeinde sein. Jeder von uns hat verschiedene Dienste. Und so. Anbetung gehört aber nur eine. Das ist Jesus Christus. Ach, das Zeugnis, was du vorhin gegeben hast, freut mich von tiefstem Herzen. Weil diese Haltung, dass wir Jesus Christus so in unserem Alltag nehmen, dass sogar die Feinde das erkennen müssen, dass die Gottlosen ihre eigene Haltung deswegen überdenken, dass Gott auf unser Beten hört, das ist ganz normal. Das wird weniger, sollten wir uns nicht zufrieden geben. Und ich sage das heute mal, ich habe Ahmed beim ersten Seminar rausgeschmissen. Ich war so ärgerlich. Glück war der Zug dann schon weg und dann kam wieder zurück. Ich will das nur als Beispiel sagen, weil ich am Anfang gesagt habe, Christsein heißt nicht, ohne Fehler zu sein. Ein einziges Kapitel vor unserer Geschichte lesen wir von dem großen Fehler Josaphat. Könnt euch das mal anstreichen? Kapitel 19, Vers 2. Nochmal, keine Angst vor Fehlern. Jeder von uns kann die korrigieren. Jeder von uns kann neue Dinge lernen. Was mir auffällt, ist, dass dieser Mann ein Mann der Gemeinschaft war. Das ist ein guter Charakterzug. Das hat auch geistlichen Wert. Dann schlafen die Leute alle, nachdem sie Gott gelobt haben, ganz laut. Und am nächsten Morgen geht es los. Und ich lese nochmal den Vers 20. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sprach: Höret mich, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an Gott, an den Herrn und euren Gott, und ihr werdet befestigt werden, glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Das ist ein guter Leiter, wirklich. Er sagt nicht, guck mal, macht das so alle wie ich, an meinem Glauben müsst ihr euch ein Beispiel nehmen, sondern er spricht ganz normal, glaubt an Gott und hört auf sein Wort. Und wirklich, es ist das prophetische Wort, das lebendig gewordene Wort gemeint. Man kann mit der Bibel auch Menschen erschlagen. Ich meine nicht nur wörtlich, da braucht man dann schon so ein großes Exemplar, aber im übertragenen Sinn. Man kann mit Worten Gottes andere so verletzen und so prügeln, dadurch wächst kein Glaube. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Wir lesen im Römerbrief, der Glaube kommt durch das Wort Gottes und das meint dort durch dann die Verkündigung. In der griechischen Sprache gibt es nämlich zwei unterschiedliche Ausdrücke für Wort Gottes. Wir haben im Deutschen nur ein. Das ist einmal das Logos. Das ist das, wir benutzen das noch im Wort logisch oder Logik. Das hat was mit unserem Verstand zu tun. Das ganze Wort, die ganze Bibel ist Logos Gottes. Aber bei diesem Vers, der Glaube kommt aus dem Rema Gottes. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aber das Rema ist das gesprochene Wort, das verkündigte Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Und Rema war, fürchtet euch nicht, der Streit ist nicht euer, sondern Gottes, zieht ihnen entgegen und sie werden genau denen den Weg kommen. Das ist lebendiges Wort Gottes. Das ist Prophetentum. Das ist das, was du vorhin berichtet hast. Von Gott genau das richtige Wort zu kriegen, was den anderen bewegt. Da verweist der König das ganze Volk drauf. Und das ist unter uns wichtig. Achtet auf das, was Gott durch jemanden redet, lebendig gemacht. Man kann es merken. Den Unterschied zwischen Tote und lebendige Predigten. Ich höre durch den Evangeliumsbund von ganz viele Predigten. Die meisten sind lebendige Predigten. Manchmal ist das auch ein großen Haufen Todes, bloß ein kleines bisschen Lebendiges drin. Achtet auf das, was das Leben in euch fördert. Was das Leben von Jesus Christus stärker macht, das muss unsere Ausrichtung sein. Und dann der letzte Vers. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, welche Lob sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den gerüsteten Heer auszogen und sprachen: Preise den Herrn, denn seine Güte wird ewiglich. Was ist das Besondere an diesem Vers?
Dass die Sänger da im heiligen Schmuck stehen.
Er schickt nicht die Soldaten vor, er schickt eine Kapelle vor.
Das ist die gleiche. Ja, übrigens, bis heute, das ist der Grund, warum man bis heute bei der Armee ein Orchester hat. Und ich habe gesagt, es ist bis heute so, dass aus dieser christlichen Tradition heraus die europäischen Heere immer ein Musikchor dabei haben. Obwohl ich sicher bin, dass das schon seit 100 Jahren vergessen worden ist, was eigentlich die Ursache dafür ist. Das ist eine reine Tradition geworden. Aber ich finde noch was Besonderes.
Also ich finde besonders, dass ich mit dem Volk berät darüber, was sie machen wollen.
Und er beriet sich mit dem Volk. Das ist das Gegenteil von Erdogan. Wirklich, heute denkt man, gute Leiter sind die, die alles selber bestimmen. Das schätze ich an unserer Bundeskanzlerin, dass sie seit Jahren eine ganz andere Politik macht. Und bereit ist, sich abzustimmen, auch mit Regierungsgegnern. Und das hat dazu geführt, dass bei allen Veränderungen immer wieder diese Frau gewählt wird. Ich sage das für uns. Unsere Qualifikation als Leiter wird nicht geringer, wenn wir uns mit anderen beraten. Josef hat scheut sich nicht, Entscheidungen zu treffen. Er scheut sich nicht, er hat keine Angst, Entscheidungen zu treffen, weil das seine Verantwortung ist. Und trotzdem macht er Dinge nicht im Alleingang. Und dann, aus dieser Beratung, kommt an den Anfang des Heeres die Gruppe derer, die Gott preisen. Das ist gelebter Glaube. Das ist eine effektive Methode, gegen die Furcht anzugehen. Wir lesen in der Aufführung Vers, als die Musik anfing zu spielen, legte Gott den Hinterhalt und das ganze gegnerische Heer wurde geschlagen, ohne dass sie selber dagegen was unternehmen mussten. Irgendjemand Drittes hat sich darauf eingemischt, gibt es einen Überfall auf diese ganze Heeresmacht? Die haben sich auf Israel konzentriert und irgendwo aus dem Hinterhalt kamen die Kochis und haben diese Gruppe überfallen und haben alle klein gemacht, alle kurz gemacht. Wie Gott hilft, das ist seine Sache, das wissen wir. Das Gott hilft, müssen wir es kennen. Das ist der Sonntag, Jubilare. Deswegen ist der Jubel, ob mit Posaunen oder mit afrikanischen Ziergräsern. Welches Instrument, völlig egal, ist der Lobpreis eine Macht, weil das gelebter Glaube ist. Also bitte nicht meckern, nicht sich beklagen, sondern Gott preisen.